HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Eine deutsche Einheit erreicht man nicht, wenn man den Osten als Dunkeldeutschland und die Ostdeutschen pauschal als Nazis beschimpft.
Der Soli für Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen fällt weg.
Aber es ärgert ihn, dass alles in der rechte Ecke gesteckt wird.
Es ist aber auch interessant, dass gerade rechte Eliten aus dem Westen heute Galionsfiguren der AfD im Osten sind.
Wenn was ist jetzt so wie das in Chemnitz war, schicken Sie der kleinen Kommunenpolitiker vor. Und die großen Politiker, die sitzen in Berlin und machen, ich sag mal, Sprüche.
Helmut Kohl, Konrad Adenauer und ich vermute sogar, Herbert Wehner würden sich im Grabe umdrehen, während Ulbricht, Mielke und Honecker im Jenseits sich die Hände reiben.
Der Soli für Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen fällt weg.
Wir haben natürlich gemerkt, wie bundesweit vernetzt inzwischen die Rechtsradikalen sind und wie schnell sie sich auch zu aktivieren wissen.
Deutschland ist ohne den Osten überhaupt nicht denkbar.
Reden wir über die Einheit. Die Deutsche, die jetzt seit 28 Jahren ein Vorbild für andere Länder ist. Südkorea schickt jährlich 50 Beamte nach Berlin, um sich für eine mögliche Wiedervereinigung mit Nordkorea schlau zu machen. Andere handeln ganz anders. Sie suchen die Trennung. In Barcelona demonstrieren in diesen Tagen Hunderttausende für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Aber für diese Bestrebungen hat Deutschland nichts zu bieten, keine politische Unterstützung, nicht mal kollektive Sympathie. Wir haben nämlich das Wunder der Wiedervereinigung erlebt und wir wissen auch, dass die deutsche Einheit keine Marienerscheinung war, sondern Menschenwerk mit Fehlern. Na und, kann man jetzt sagen, welches Menschenwerk hat keine Fehler? Das stimmt, aber ganz so einfach ist es nicht. In den ostdeutschen Ländern sind die Fliehkräfte zwischen Politik und Gesellschaft größer als in den alten Bundesländern. Manche behaupten sogar, dass im Osten sichtbar wird, was auf den Westen noch zukommt. Dass wir ganz anders Einheit werden, als wir es uns vorgestellt haben. Ist das so? Wir haben diese Ausgabe des Tags vor dem morgigen Feiertag so überschrieben: Das Leben der anderen. Wie viel Einheit braucht das Volk? Es braucht jedenfalls einen Regierungsbeauftragten für die neuen Länder. Wir sind schließlich in Deutschland. Da werden Jahresberichte zur Einheit vom Kabinett verabschiedet und mit Hilfe von Excel-Tabellen Wirklichkeiten beschrieben. Der Verantwortliche des diesjährigen Reports heißt übrigens Christian Hirte. Den Namen schon mal gehört?
In der Politik ist die deutsche Einheit ausführlich Thema. Jedenfalls einmal im Jahr, wenn der entsprechende Fortschrittsbericht im Kabinett verabschiedet und im Bundestag debattiert wird.
Gerade wir Ostdeutsche haben allen Grund, mit großem Selbstbewusstsein unsere eigene Geschichte, Kultur und Tradition in den Blick zu nehmen.
Eine deutsche Einheit erreicht man nicht, wenn man den Osten als Dunkeldeutschland und die Ostdeutschen pauschal als Nazis beschimpft.
Es geht um die Zurücksetzung der Ostdeutschen.
Das ist dann auch die große Stunde des Ostbeauftragten der Bundesregierung. Viele Bürger wissen vermutlich gar nicht, dass es diesen offiziellen Ostkümmerer gibt. Früher, als die Ostbeauftragten noch Stolpe, Tiefensee oder de Maizière hießen, da hatten sie noch eine gewisse Strahlkraft, wohl auch deshalb, weil sie gleichzeitig Bundesminister waren. Aber die letzten Ostbeauftragten glichen oft verlorenen Mahnern, deren Appelle weitgehend ungehört verhalten. Appelle, wie sie jetzt vom CDU-Mann Christian Hirte kommen, der seit ein paar Monaten das Amt des Ostbeauftragten innehat.
Mir ist es wichtig, dass wir den Osten nicht in erster Linie als abgehängten Exoten betrachten oder als Problemfall. Deutschland ist ohne den Osten überhaupt nicht denkbar.
Abgehängter Exot. So würde die Bundesregierung die ostdeutschen Länder natürlich nie bezeichnen. Wenn Kanzlerin Angela Merkel über die deutsche Einheit spricht, dann klingt das so.
Insgesamt eine Erfolgsgeschichte.
Nun ist der jährliche Bericht zum Stand der deutschen Einheit keine reine Lobhudelei. Verschweigt nicht, dass es trotz aller Fortschritte noch große Unterschiede gibt zwischen Ost und West. Etwa beim Lohnniveau oder bei der Wirtschaftskraft. Aber Kritikern ist das insgesamt zu schön gefärbt. Sie finden, die Bundesregierung lehne sich beim Thema Ostdeutschland viel zu sehr zurück. Nach dem Motto, das wird schon, braucht halt einfach Zeit. Attraktivere wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Ostdeutschland verlangt die FDP, eine Fachkräftestrategie Ost. Der sächsische SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulich und andere fordern regelmäßig, es müssten mehr Bundesinstitutionen im Osten angesiedelt werden und mehr ostdeutsche Spitzenleute auf die Spitzenpositionen im Osten. Matthias Höhn von der Linkspartei zeigt die aktuelle Lage am Beispiel von Leipzig auf.
Der Oberbürgermeister ist in Siegen geboren, die Rektorin der Uni kommt aus Kassel, der Sparkassendirektor aus Wuppertal, die Chefin der Staatsanwaltschaft ist gebürtig in Lindlar. Nur aus Leipzig kommt in dieser Liste niemand vor.
Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse mahnt, die Politik müsse endlich begreifen, dass es nicht nur weitere ökonomische Anstrengungen brauche, damit die Einheit endgültig gelingt, sondern auch emotionale Verständigung mit dem Osten. Doch Verständigung und Verständnis scheinen gerade im Moment, in Zeiten von rechtsextremen Aufmärschen in Chemnitz und Köthen, schwierig. Viele Ostdeutsche haben das Gefühl, dass ihre Probleme nicht richtig wahrgenommen werden, sagt der Ostbeauftragte Hirte. Mancher Politiker schaut nur von oben herab auf den Osten, beklagt SPD-Mann Dulich. Wenn sie denn überhaupt noch Richtung Osten schauen, wenn es um die Frage geht, wer Unterstützung braucht. Wenn etwa über gleichwertige Lebensverhältnisse diskutiert wird und dafür eine eigene Kommission eingerichtet wird, dann denken viele nicht mehr an den Osten, sondern verstärkt an strukturschwache westdeutsche Kommunen, die laut um staatliche Hilfe rufen. 28 Jahre nach der Einheit verschiebt sich der Fokus, langsam, aber merklich.
Seit 1997 wird jährlich ein Bericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit veröffentlicht. In diesem Jahr ist das Ergebnis besonders brisant, denn viele Bürger im Osten fühlen sich abgehängt, wie wir eben im Bericht von Sabine Müller aus Berlin gehört haben. Das Leben der anderen, so der Titel dieser Sendung, der Duft der anderen, so der Titel eines aktuellen Vortrags des Berliner Zeithistorikers Bodo Mrozek, der die olfaktorische Geschichte der deutschen Teilung geschrieben und seine Beobachtungen gerade auf dem jüngsten Historikertag in Münster vorgetragen hat. Guten Abend, Herr Mrozek.
Schönen guten Abend.
Die DDR roch anders als die Bundesrepublik. Das muss man jenen noch mal erzählen, die nach 1989 geboren sind. Wie roch das Bonawachs im Osten und wie ein Bonbon aus dem Westen?
Ja, das ist in der Tat ein Befund, zu dem ich gekommen bin bei einem Vergleich der olfaktorischen Landschaften. Jetzt mag man sich ein bisschen wundern, was spielt das für eine Rolle. Aber was mich wirklich interessiert hat, war sozusagen die deutsche Teilung als eine Art historische Experimentalsituation, nämlich durch die politische Teilung, vor allem aber auch durch den Bau der Mauer mit all ihren Konsequenzen. Wie haben sich Gerüche unterschiedlich entwickelt? Außengerüche, Innengerüche. Und in der Tat, über die Zeit stellt man fest, dass es eine wirklich sensorische Differenz zwischen beiden Teilen, also beiden deutschen Teilstaaten entsteht.
Weil eben auch das Bonbon aus dem Westen ganz anders roch, um mal beim Bonbon zu bleiben.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Sicherlich nicht das wichtigste Sujet eines Historikers, könnte man erst mal denken, aber mir ist eine Zeitzeugin untergekommen, die sich in einer Ausstellung eigentlich zu einem ganz anderen Kontext geäußert hat, der Frage nach den Amerikanern in Berlin, und die kommt auf einen Bonbon zu sprechen, was sie als Kind gerochen hat in einem sogenannten Westpaket, was also Verwandte aus der Bundesrepublik in die DDR geschickt haben. Und sie sagt, dieser Geruch, der war so anders und so exotisch, dass sie als Kind schon beschlossen hat, sie muss in den Westen, und später flieht sie tatsächlich in einem Kofferraum, im Kofferraum eines Autos. Und bevor sich der Kofferraum öffnet, hat sie schon wieder den Geruch des Westens in der Nase. Natürlich keine Süßigkeit, aber sie merkt, es riecht auch in der Luft ganz anders, weil sich die Heizungen, die Abgase ganz unterschiedlich entwickelt haben. Und da habe ich gemerkt, dass eben Gerüche von den Menschen wirklich kontextualisiert werden mit der Situation der deutschen Teilung und mit ihren Biografien.
Das heißt, diese Erinnerung an Gerüche wirkt die im historischen Gedächtnis der Beteiligten bis heute nach?
Sie wirkt sicherlich bis heute nach. Das sieht man auch daran, dass mittlerweile Erinnerung also ja immer auch Träger von Sensoriken ist. Die Richtung, aus der ich hier komme, sind die sogenannten Sensory Studies, wo es also um Sinnesforschung geht. Und wir benutzen ja Sinnesmaterialien auch aktiv, um Erinnerungen herzustellen, sei es der Ostrock-Song oder auch der 70er-Jahre-Schlager oder so etwas über das Gehör. Aber das funktioniert eben auch olfaktorisch. Es gibt eine ganze Palette von merkwürdigen Erinnerungsprodukten, die den Geruch des Ostens, was immer das ist, beschwören. Es sind mir sogar Saunaöle in die Hände gefallen mit dem Titel Westpaket, die also versuchen, diese Erinnerung an bestimmte Geruchsstoffe chemisch zu reproduzieren. Und das wird aktiv verwendet, um eben sich zu erinnern. Es ist ein Teil unserer Memorialkultur.
Am Geruch konnte man auch erkennen, wie weit die Industrialisierung in der DDR gediehen war. Rauchende Schornsteine in Bitterfeld, die bezeugten, wir sind nicht abgehängt. Aber die Umweltaktivisten sagten auch in der DDR schon damals, der Rauch macht uns krank. Mit dem Gestank konnte man also die DDR von innen kritisieren.
So ist es. Also der rauchende Schornstein ist ja in der Industrialisierung erstmal eine Ikone der erfolgreichen Arbeitslandschaft, wenn man so will, und im Arbeiter- und Bauernstaat braucht man natürlich auch eine funktionierende Industrie, aber in den 70er Jahren spätestens geraten also auch Industrieabgase, Rauch, Smog und so weiter, wie im Westen, muss man dazu sagen, im Westen natürlich auch, in die Kritik, und Außengerüche, Industriegerüche sind ein Feld, auf dem sich eben Modernisierungsversagen thematisieren lässt. Und es ist kein Zufall, dass in der DDR die Bürgerbewegung ihre Ursprünge ja auch hat in der Umweltbewegung. Eins ihrer Zentren ist ja die Umweltbibliothek. Also man hat sich erst auch mit, wenn man so will, sensorischen Irritationen beschäftigt und die aber sofort auch politisch perspektiviert.
Im Osten wie im Westen wurden die Umweltschäden kritisiert, noch bevor die Mauer fiel. Und in diesem Frühjahr waren es Richter in Leipzig am Bundesverwaltungsgericht, die Fahrverbote für Dieselautos für zulässig erklärt hatten. In dem Bestehen auf Luftreinhaltepolitik ist Ost und West vereint. Uns stinkt's, zumindest sagen das die Umweltschützer und die Richter. Und vereint ist ja noch was. Die Politik in Ost und West hat die schärferen Grenzwerte und ihre Folgen kräftig verdrängt. Also da ist doch schon einiges zusammengewachsen.
Ja, natürlich. Also inzwischen haben sich diese Dinge wieder angeglichen. Man muss natürlich sowieso sehen, dass es jetzt auch keine in dem Sinne nationalisierten Sinneslandschaften gibt. Wir haben natürlich regionale Unterschiede. Wir haben auch bei jetzt auch persönlichen, auch interpersonellen sensorischen Erlebnissen natürlich auch religiöse Geschmacksspeise, Geruchstabus und so weiter. Aber diese strenge Teilung, die sich in der Tat durch ganz unterschiedliche Stoffe in der Luft, durch unterschiedliche Innenraumgebräuche, Gerüche, durch Reinigungsmittelvorschriften, EU-Normen, die im Westen gegriffen haben, das hat sich natürlich mittlerweile weitgehend angeglichen. Man kann also sagen, die Teilung ist weitgehend auch verduftet.
Und noch ein Schmankerl über die deutsche Teilung aus Ihrem Vortrag, als die Westwaschmittel den Osten überschwemmten, da bekamen viele Ossis erstmal Allergien.
Ja, also das interessiert mich dann besonders, weil sozusagen, dass die Stoffe in der Luft, wenn man so will, die osmotischen Landschaften, die feinstofflichen Landschaften, dass die sich natürlich in unterschiedlichen politischen Systemen dann auch anders organisieren, dass hier die Politik, also die Kultur oder auch die Umwelt stofflich formt, ist vielleicht eine Erkenntnis, die jetzt auch nicht so originell ist, wenn man darüber mal nachdenkt. Aber was mich interessiert, ist, inwieweit eigentlich die Sensibilitäten sich unter der dauernden, jahrzehntelangen bestimmten politischen Umständen eben vielleicht auch verändert haben. Und da gibt es doch sehr, sehr viele Berichte von Ostdeutschen, die, als sie dann nach der Wende in den Westen gegangen sind, in Kontakt kamen mit unseren westlichen Duschgels, mit Waschmitteln, aber auch mit Lebensmitteln, das als sehr stark parfümiert empfunden haben und ihnen das also wirklich Probleme bereitet hat, bis eben hin zu Allergien.
Bodum Rotzek.
Das ist so ein Indikator dafür, dass eben die Sensibilitäten sich anders entwickelt haben. Entschuldigung.
Bodum Rotzek, Zeit- und Pop-Historiker in Berlin. Besten Dank. Und hier nicht der Duft, sondern der literarische Ton aus den Jahren der deutschen Teilung. Der Mauerspringer. So heißt die Erzählung des Schriftstellers Peter Schneider aus dem Jahr 1982. Und die ist auch deshalb bemerkenswert, weil nach 28 Jahren Wiedervereinigung fast schon vergessen ist, dass Mauerspringer Menschen waren, die von West nach Ost-Berlin über die Mauer kletterten, in die Geruchszone der DDR. Das gab es tatsächlich. Aber bei Peter Schneider hier nicht, da nehmen sich Reisegruppen gegenseitig ins Visier, riechen können sie sich noch nicht. 1982, da starrte man sich über die Mauer hinweg an.
Seit ich in West-Berlin lebe, ist das Bauwerk, das drüben als Staatsgrenze und hüben als Sehenswürdigkeit gilt, für mich nur ein Grund zum Abbiegen gewesen. Zum ersten Mal entschließe ich mich nun zu einem Besuch an der Mauer. Aus einem Bus sehe ich eine Reisegruppe aussteigen und sofort die Treppe zu einem Aussichtsturm nehmen. Oben setzen einige die Ferngläser an die Augen und beginnen zu winken. Was sie sehen, ist eine Reisegruppe auf der anderen Seite der Mauer, die gerade aus einem Bus des gleichen Reiseunternehmens steigt und winkt. Beide Reisegruppen nehmen nun den zwischen ihnen stehenden Wachturm ins Visier. Was sie dort sehen, nachdem sie die Schärfe eingestellt haben, sind Ferngläser, an denen gerade die Schärfe eingestellt wird. Andere Reisende haben inzwischen ihre Kameras schussfertig gemacht. Ich sehe einen Mann in einem grau-grünen Jackett mit einer Plastiktüte in der Hand. Er will über die Straße gehen und wartet, bis ein roter Opel vorbeigefahren ist. Ich habe den Eindruck, er schaut in Richtung des Aussichtsturmes, von dem aus ich ihn betrachte.
Sie hören H2, der Tag, das Leben der anderen. Wie viel Einheit braucht das Volk? Als Deutsche neigen wir offenbar dazu, erstmal das Trennende zu betonen. Die Ostdeutschen wählen anders, nicht einmal 1%, sind Mitglied dort in einer Partei. Die 36 stärksten Wahlkreise der AfD liegen in den neuen Bundesländern. In Sachsen rangiert sie seit der Bundestagswahl im letzten Jahr sogar auf Platz 1 vor Union, SPD und Linkspartei. Die Grünen blieben 2017 sowohl mit Erst- und Zweitstimme unter 5%. Und in Chemnitz haben Sicherheitsbehörden gerade mutmaßliche Rechtsterroristen verhaftet, die als selbsternannte Bürgerwehr ihr Unwesen trieben und Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben sollen. All das nährt das Gerede über die deutsche Spaltung, während sich jeder, aber auch wirklich jeder, der in der renovierten historischen Altstadt von Meißen flaniert, sich zur deutschen Einheit beglückwünscht. Und auch dazwischen, sogar dazwischen, ist ganz viel Platz für ambivalente, für schillernde Gefühle. Für eine Welt, die Rainer Dachselt jetzt vermisst.
Die innere Einheit Deutschlands wird, das entnehme ich sämtlichen noch nicht gehaltenen Festreden, noch länger auf sich warten lassen. Ich ahne auch, woran es liegt. Nämlich an der Mauer in unseren Köpfen. Oder halt, vielleicht lassen Sie diese angegammelte Phrase diesmal ja weg. Wahrscheinlich sogar, denn der Platz wird im Manuskript gebraucht für den Riss, der durch unser Land geht, die Spaltung der Gesellschaft und die tiefen Gräben zwischen den Menschen. Mir kämen die Tränen, ganz bestimmt nicht, selbst wenn ich mir das anhören würde. Daran denke ich aber im Traum nicht. Das Gesäusel, Gebarme und Geflänne über die innere Einheit geht mir auf die Nerven, seit die Bundesrepublik 16 statt 11 teilsouveräne Gliedstaaten hat. In der alten Bundesrepublik waren wir auch nicht ein Volk. Das kommt nur heute manchen rückschauenden Tränentieren so vor. Da gab es, abgesehen von einander geringschätzenden Bayern und Saupreußen, Punks und Popper, Ökos und Autofahrer, Liberale und Autoritäre und Linke und Rechte, die nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben wollten und sich das auch in genauso deutlichen Worten mitteilten, wie sie heute beispielsweise zwischen Antifa-Aktivisten und AfD-Wählern hin und her fliegen. Und manchmal eben auch zwischen denen im Westen und denen im Osten des Landes. Was ist das überhaupt, die innere Einheit? Ist das nicht nur die sentimental-protestantische Ausgabe des bösen alten Nationalgefühls? Soll ich denn beim Anblick einer keifenden Dresdner Pegida-Oma tief im Innern spüren, dass wir halt doch alle Deutsche sind? Oder ist das so eine verfassungspatriotische Aufwallung, die mich durchfährt, wenn ein alter SEDler auf den Kapitalismus schimpft? Ach ja, aber wir teilen ja doch ein Grundgesetz. Oder ist die innere Einheit ein sozialpädagogisches Erziehungsziel, wo alle erstmal ankommen müssen, dann jeder da abgeholt wird, wo er steht, und am Ende alle an einem runden Tisch sitzen? In allen drei Fällen sage ich, vergesst es. Es gibt keine innere Einheit, es wird sie nie geben. Was es gibt, ist innere Vielfalt, zu Deutsch Diversity. Westler, die der alten Bundesrepublik nachtrauern und die Mauer gerne wieder hätten. Ostler, die finden, dass es wieder Zeit für eine stramme Diktatur wird, diesmal von rechts. Überall jede Menge Enttäuschte, die sowieso alles scheiße finden. Und dann, das hätte ich beinahe vergessen, die ganzen Leute, die die längste Zeit ihres Lebens oder sogar die ganze im 16-Länder-Staat verbracht haben und ihre Identität eher aus dieser Zeit beziehen. und nicht aus den immer wieder heraufbeschworenen und leidvoll bekakelten Ost- und Westbiografien, die der inneren Einheit ach so sehr im Wege stehen. Sollen sie doch. Äußere Einheit ist eine Voraussetzung des Staates, innere Einheit ist Kitsch. Es gibt unüberbrückbare Gegensätze. Es gibt auch Querulanten, verbitterte Hasskappen. In der Diktatur hilft dagegen leugnen, mundtot machen, wegsperren. In der Demokratie knallt es. Von Einigkeit und Einheit keine Spur. Und das ist gut so.
Einheitsgesäusel und Einheitswut, das stellen wir jetzt mal auf die Füße. Mit Professor Helmut Reiner vom IFO-Institut, der eine Studie mitverantwortet, die fragt: Wächst zusammen, was zusammengehört? Laut Ihrer Studie, Professor Reiner, bei den Jungen in alten und neuen Bundesländern schon, oder? Welche Einstellungen sind das?
Naja, ich kann da Beispiele geben. In der sozialen Sphäre gibt es in den zwei Landesteilen zum Beispiel eine ähnlich hohe Zufriedenheit mit der eigenen Freizeit und es gibt auch ein ähnlich hohes Sicherheitsempfinden. In der politischen Sphäre ist das Interesse an Politik gleichermaßen hoch in Ost- und Westdeutschland und auch die politischen Orientierungen werden sich immer ähnlicher. In der ökonomischen Sphäre zeigt sich, dass Ost- und Westdeutsche mittlerweile die allgemeine, aber auch die persönliche wirtschaftliche Lage gleich einschätzen und sich auch ihre Sorgen diesbezüglich angenähert haben. Und was die familiäre Sphäre betrifft, findet man in den zwei Landesteilen sehr ähnliche Ansichten zum Stellenwert von Ehe und Kindern und zu Rollenbildern vor.
Ganz kurz ein Punkt rauszugreifen in der Einstellung zu Sicherheit. Was heißt Sicherheit?
Naja, Menschen werden da befragt, ob sie sich nachts sicher auf der Straße fühlen.
Das sind die Einstellungen und Verhaltensmuster der Jungen, die Sie befragt haben. Bei Älteren ist der Befund anders. Bei Älteren, die wichtigsten Jahre noch in der DDR gelebt haben. Wie distanziert sind die denn gegenüber der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der alten Bundesrepublik, der die DDR, ja, das darf man nicht vergessen, beigetreten ist? Wir sehen, wie distanziert das in Wahlergebnissen und Wahlbeteiligung ist. Wo aber noch?
Vielleicht kann ich drei Teilbereiche benennen. Also erstens ist das Vertrauen in Mitmenschen und demokratische Institutionen im Osten geringer ausgeprägt. Und auch die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement ist niedriger als im Westen. Und das ist bedenklich, da nachgewiesen ist, dass diese Faktoren eine ganz wichtige Rolle für den Zustand und auch für die zukünftige Entwicklung in einer Gesellschaft spielt. Zweitens gibt es dann beträchtliche Unterschiede beim Thema Deutschland als Einwanderungsland. Diese Unterschiede äußern sich zum Beispiel darin, dass ostdeutsche Bürger öfter einen Zusammenhang zwischen Ausländern und Kriminalität herstellen, sie als Belastung für das soziale Netz sehen oder sich häufiger für die Einschränkung der Religionsfreiheit aussprechen. Und drittens haben wir auch beobachtet, dass die Erwartungen an den Staat und insbesondere an die Verteilungspolitik des Staates im Osten weiterhin höher sind als im Westen.
Wirtschaftsordnung, lassen Sie mich an dem Punkt bleiben. Wie ist da die Ablehnung? Heißt das, der Markt ist schlimm, der Staat muss es regeln?
Genau, es gibt einfach viel stärkere Umverteilungspräferenzen unter Bürgern in Ostdeutschland als im Westdeutschland. Und wir gehen davon aus, dass das teilweise eben ein Reflex auf noch bestehende wirtschaftliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind. Es ist ja der Fall, dass das Bruttoinlandsprodukt, die Arbeitsproduktivität, das Einkommen, die Vermögen im Osten nach wie vor geringer sind als im Westen.
Sie haben eben auch gesagt, das Vertrauen in Politiker, in die Institutionen, vor allem in die Mitmenschen unterscheidet Ost und West. Aber Vertrauen in Politik, Institutionen und auch Gesetze ist ja das, was Demokratie erfolgreich macht, nicht nur in Deutschland. Wieso schwindet das im Osten?
Also zum einen, es schwindet nicht. Also ich meine, unsere Beobachtung ist, dass es tatsächlich nach wie vor Lücken gibt in diesen Faktoren, in diesen Größen zwischen Ost- und Westdeutschen. Es schwindet nicht, aber es gibt Lücken, Unterschiede, bestehende. Und das ist natürlich teilweise darauf zurückzuführen, auf den Einfluss eines Regimes, das sich von der Außenwelt abgekapselt hat, das Weltoffenheit und liberale Auffassungen auch weitgehend verhindert hat. Und das hat natürlich sehr langfristige Effekte und ist auch, sagen wir mal so, ganz schwer aus den Köpfen zu bekommen.
Ist das Ihre Vermutung oder konnten Sie das aus den Befragungen ersehen? Wurde Ihnen das so genannt?
Naja, wir ziehen diesen Rückschluss ganz einfach deswegen, weil wir eben diese Unterschiede vor allem bei älteren Menschen sehen, die die DDR wirklich persönlich miterlebt haben. Diese Unterschiede verschwinden dann bei den jüngeren Generationen. Und darauf basierend ist es uns möglich, diesen Rückschluss zu ziehen.
Ihr Haus ist ja ein Wirtschaftsforschungsinstitut. Welche Ursachen sehen Sie in der Wirtschaft dafür, dass sich Menschen im Osten abgehängt und als Bürger zweiter Klasse fühlen? Löhne und Renten sind ja immer noch nicht gleich. Machen Sie sich stark dafür, das muss sich ändern?
Klar, also ich meine, in der Studie ging es ja primär um Einstellungen von Ost- und Westdeutschen. Es ging um Vergleich darin und vor allem in der ökonomischen Sphäre, wo wir eben Unterschiede sehen bei den Umverteilungspräferenzen, bei den Erwartungen an den Sozialstaat, gehen wir eben davon aus, dass eben die wirtschaftlichen Unterschiede, die niedrigeren Löhne, die niedrigen Einkommen, das niedrige Vermögen im Osten dann eine ganz zentrale Rolle dafür spielen, dass es diese Einstellungsunterschiede gibt.
So, dass ein Fazit Ihrer Studie sein könnte, gleichwertige Lebensverhältnisse, die sind der Schlüssel für gelungene Einheit?
Ganz klar, wobei das Gesamtbild, das sich tatsächlich ergeben hat bei uns, ist ja, dass es zwar oft größere Ost-West-Unterschiede in den Einstellungen gibt, aber dass diese Unterschiede sich auch auswachsen, demografisch auswachsen, dass sie bei den jüngeren Generationen schon viel geringer sind und teilweise sogar sehr stark niedriger sind.
Sodass sich also nochmal 28 Jahre von hier ein ganz anderes Bild ergeben wird?
Wir gehen davon aus, dass sich in vielen Teilbereichen tatsächlich noch bestehende Lücken weiter schließen werden.
Erläuterungen von Professor Helmut Reiner vom IFO-Institut und Leiter des Forschungsprojekts Wächst zusammen, was zusammengehört. Das erwartbare Ergebnis ist, abgeschlossen ist der Annäherungsprozess im 28. Jahr der deutschen Einheit noch nicht und offen bleibt, ob dies je der Fall sein wird. Der Mauerspringer in der gleichnamigen Erzählung von Peter Schneider wusste das 1982 natürlich noch nicht.
Herr Kabe, Mitte 40, arbeitslos, Sozialhilfeempfänger, fiel zum ersten Mal polizeilich auf, als er von Westen Anlauf nehmend die Mauer mitten in Berlin in östlicher Richtung übersprang. Dicht an der Mauer hatte er ein Gelände entdeckt, auf dem Trümmerreste eine natürliche Treppe bildeten, die er so weit hinansteigen konnte, dass er sich nur noch mit den Armen hochzustemmen brauchte, um sich auf die Mauer zu schwingen. Andere Berichte wissen von einem VW-Transporter, dessen Dach Kabe als Sprungbrett benutzt haben soll. Wahrscheinlicher ist, dass er auf diesen Einfall erst später kam, als die Behörden seinetwegen Aufräumungsarbeiten veranlassten. Oben stand Kabe eine Weile im Scheinwerferlicht der herbeigeeilten Weststreife, ignorierte die Zurufe der Beamten, die ihm in letzter Minute klarzumachen versuchten, wo Osten und wo Westen sei, und sprang dann in östlicher Richtung ab. Die Grenzer des anderen deutschen Staates nahmen Kabe als Grenzverletzer fest. Aber auch in stundenlangen Verhören ließ Kabe weder politische Absichten noch einen ernsthaften Willen zum Dableiben erkennen. Gefragt, wer ihn geschickt habe, antwortete Kabe, er komme im eigenen Auftrag und habe nur auf die andere Seite gewollt. Im Übrigen ermüdete er seine Vernehmer, die von ihm wissen wollten, warum er nicht einen Grenzübergang benutzt habe, mit der wiederholten Erklärung, er wohne genau gegenüber und der Weg über die Mauer sei der einzig gerade.
Sie hören H2 der Tag, das Leben der anderen. Wie viel Einheit braucht das Volk? Im Labor der Komponenten aus Ost und West zischt ja derzeit ziemlich viel. Es gibt bedrückende Reaktionsbildungen und ärgerliche Versuchsanordnungen, siehe Chemnitz. Aber worauf sich wohl alle verständigen können, ist, dass ein Aufbruch Ost nicht schlecht wäre, dass ein Masterplan zur Stärkung der Wirtschaft in den neuen Bundesländern uns gut täte. Aber brauchen wir auch zusätzlich ein Einheitsdenkmal in Berlin? Am 9. November 2007 hatte der Bundestag beschlossen, ja, das brauchen wir. Aber das war's dann auch mit Einigkeit. Danach brach der Streit aus. Wo soll es hin? Wie soll das Denkmal denn überhaupt aussehen? Und muss es wirklich eine begehbare Wippe sein? Sehr deutsch war die Häme, die über die eingereichten Ideen im ersten Wettbewerb für ein Denkmal ausgeschüttet wurde. Und ebenfalls sehr deutsch ist die lange Dauer des Vorgangs selbst. Bis zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit wird das Denkmal mutmaßlich nicht fertig sein.
In solchen Dingen sind uns autoritäre Staaten weit voraus. Aber immerhin hat jetzt der Haushaltsausschuss des Bundestags die Bausumme von 17 Millionen Euro freigegeben. Maria Ossowski.
Warten hat er gelernt, der Geschäftsführer des Kommunikations- und Architekturbüros Miller & Partner. Seit Johannes Millers Firma vor 7 Jahren den Wettbewerb für das Einheits- und Freiheitsdenkmal gewonnen hat, gibt es immer wieder Gegenwind und viele Missverständnisse. Dabei sah am Anfang alles so gut aus. Für den ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, war und ist dieses Einheitsdenkmal nämlich selbstverständlich. Wortgewandt fasst er zusammen, dass hier auch künstlerisch zusammenwachsen muss, was zusammengehört.
Wir sollten ein Mahnmal unseres historischen Glücks errichten.
Wolfgang Thierse kämpft seit der Einheit für ein Denkmal der friedlichen Revolution und hat miterlebt, wie schlafende Fledermäuse im Sockel, die umgesetzt werden mussten, Dauerdebatten über den Standort und natürlich die steigenden Kosten von mittlerweile über 18 Millionen Euro den Baubeginn immer wieder verzögert hatten. Der ehemalige Bürgerrechtler und CDU-Politiker Günther Noke ist stocksauer deshalb.
Das kann doch alles nur Kleingeisterei sein. Da kann man doch eigentlich nur unruhig werden und ausrasten.
Zwischendurch wollten einige Politiker das Einheitsdenkmal lieber in Leipzig sehen. Andere meinten, das Brandenburger Tor reiche aus. Das Tor sei schon ein Symbol, so Wolfgang Thierse.
Aber es erinnert nicht an die friedliche Revolution. Wer so argumentiert, dass das Brandenburger Tor das Denkmal sei, der verrät eine, wie ich finde, unangenehme Geringschätzung der Freiheitsrevolution von 1989.
Der Bundestag hat mit großer Mehrheit vor über einem Jahr nochmals die Waage bestätigt. Waage bitte, nicht Wippe. Wippe klingt zu sehr nach Kinderspielplatz. Und hier geht's ja um keine Spielerei. Bei Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin, lag der Bauantrag dann auf Eis, denn die Grundstücksfrage mit dem Land Berlin war noch nicht abschließend geklärt. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer würde am liebsten eine neue Debatte anstoßen, denn ihm missfällt die Waage. Argument der Gegner, die Waage sei eine Spielerei. Leute, die in der Mehrheit auf der einen Seite stehen, wundern sich, wenn die Wippe oder Waage dann auf ihre Seite kippt, langsam aber deutlich. Das sei zu banal, schimpft es auch hier und da im hehren Feuilleton. Die Gerüchteküche brodelt trotz der Gelderfreigabe munter weiter. Die Berliner Zeitung berichtete von einem neuen Gutachten des Landesdenkmalamtes, das würde erhebliche Bedenken anmelden. Dieses Gutachten sei eine Zeitungsente, so Johannes Miller. Es gäbe kein neues Gutachten. Die Landesdenkmalbehörde habe ihre Bedenken, die sie vor 3 Jahren bereits geäußert hat, bei der Verlängerung der Baugenehmigung nochmal hinterlegt. Monika Grütters hat ihre Skepsis überwunden und wünscht sich, dass der Bau bald beginnt.
Das passiert jetzt aber hoffentlich bald und zügig. Aber das reicht dann nicht mehr, um ein solches großes Projekt bis Ende 2019 fertigzustellen.
Denn Ende 2019 ist es 30 Jahre her, dass die Mauer fiel. Mittlerweile ist die Debatte ein Teil des Einheitsdenkmals geworden. Sie sei, so der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, ein Zeichen lebendiger Demokratie. Sie ist aber auch ein Beweis dafür, wie schwer sich die Deutschen offenbar mit der Erinnerung an die friedliche Revolution 89 tun. Könnte es damit zusammenhängen, dass die Einheit, politisch zwar immer wieder beschworen, den Praxistest im Alltag doch nicht bestanden hat? Der Graben zwischen Ost und West ist auch nach 30 Jahren noch nicht geschlossen. Gerade deshalb wäre ein Denkmal an die zunächst ja sehr glücklichen Momente der Wiedervereinigung notwendig. Eine Waage, die sich nur neigt, wenn die Mehrheit der Besucher auf einer Seite steht, sie wäre dafür das passende Symbol.
Über solche Denkmaldebatten können andere Länder nur staunen, vor allem diejenigen, deren Völker getrennt sind und für die Wiedervereinigung bisher noch ein Traum ist, für Nord- und Südkoreaner beispielsweise. Aber der Politologe Sang-Kuk Kim beschäftigt sich am Institut für Koreastudien der FU Berlin schon ganz konkret damit. Guten Abend, Herr Kim.
Guten Abend.
Wie viele Beamte schickt Südkorea jährlich zu Ihnen, um sich fit für die Wiedervereinigung zu machen?
Also jährlich mindestens 50 oder sogar 60 Beamten kommen bei uns. Und sie werden also bei uns ein verschiedenes Programm begleitet und also unser Ziel ist das auch darauf, aber tiefe Verständnis zu motivieren, also über deutsche Wiedervereinigung und auch Kenntnisse und die Erfahrungen.
50 Beamte, aus welchen Ministerien kommen die?
Also verschiedene Ministerien. Also die kommen aus Verteidigungsministerium bis Umweltministerium und auch Kulturministerium. Also die Südkoreaner sind also sehr neugierig, also jede Dimension von also deutsche Wiedervereinigung zu erfahren. Also deutsche Wiedervereinigung ist das der ein wichtiges und wertvolles also Referenzbeispiel, also nicht nur also in der Vermittlung der Kenntnis, sondern auch Erfahrung. Und vor allem, also das bringt auch für uns eine große Hoffnung.
Die deutsche Wiedervereinigung, die ist also eine Art Blaupause für Südkorea?
Ja, kann man schon so sagen. Also das, ja, also es gibt halt viele Probleme, aber ich kann eine positive Zukunft durch das gegenwärtige Deutschland erwarten. Also ich sehe, also Wiedervereinigung ist das kein einmaliges Ereignis, sondern ein Prozess. Also und die Einigkeit bestand in der unseren Gruppe darüber, dass die deutsche Wiedervereinigung im Kern eine Erfolgsgeschichte darstellt.
Und sehen diesen Blaupausencharakter der deutschen Wiedervereinigung die Nordkoreaner auch so? Die schicken ja keine Beamten zu Ihnen.
Das stimmt. Also das ist auch also unser Anliegen. Also am besten wäre also ein süd-nordkoreanische Beamte hier treffen lassen. Aber also wir sehen nicht also, dass unsere Wiedervereinigung wie Deutschland laufen wird. Aber für uns ist das eine große Anregung. Vor allem also ja die verschiedene Frage, was hier gestellt wird und viele Probleme hier konfrontiert wird für uns also noch gravierender, noch also stärker, mehrmals stärker sein, aber also können wir das darüber konzentriert nachdenken und eine hypothetische, also gemeinsame Zukunft planen. Das ist unser Ziel.
Gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West, das ist die Grundlage für Gelingen, das ist Konsens in Deutschland. Sagen Sie das auch den südkoreanischen Beamten?
Ja, also für uns ist also etwas anderes. Das ist eine existenzielle Frage. Also die Wiedervereinigung ist das also eine Frage von Kriegs und Frieden. Mhm. Also die Wiedervereinigung wird jetzt nicht möglich sein, aber die Koexistenz als Nachbarland, also die Grundlage normaler Beziehungen zu einem anderen Land, kann ein vorrangiges Ziel sein. Also ich denke, es ist wichtig, auch ja, die Erwartungen anzupassen. Wir diskutieren mit Koreanern immer, dass wir mit gutem Erwartungsmanagement, also Ärger und Enttäuschung von Bürgern, also in der Zukunft vermeiden können.
Das ist ganz wichtig, Enttäuschungsmanagement. Die Bürger der DDR hatten sich ja 1990 in Wahlen für den Beitritt entschieden. Sie wollten die D-Mark und die meisten auch das westdeutsche Recht und die westdeutsche Wirtschaft, ohne zu ahnen, was das bedeuten würde. Bereiten sich die südkoreanischen Beamten, die zu Ihnen nach Berlin kommen, auch darauf vor, dass ihre Gesetze mal in ganz Korea gelten und dass man große Erwartungen schon von Anfang an dämpfen sollte?
Nein, also die Koreaner kommen also bei uns und sie fragen immer, also wie das also Ost- und Westdeutschland ihre Gesetze zusammengeführt. Mhm. Das heißt also nicht Erweiterung von also westlichen Gesetzen nach Osten, also neue Bundesländer, sondern sie sagen immer, also welche Vorteile von beiden genommen? Mhm. Das ist unsere Frage. Also die deutsche Wiedervereinigung ist das also zeitlich sehr schnell also stattgefunden, aber wir haben Zeit und deshalb wir möchten gern ja also annähern und also zuerst also Vertrauen aufbauen und vielleicht in der Zukunft also ein bestimmtes Format von Wiedervereinigung, das beide Vorteile also in gemeinsame also ja ein Konstrukt also wieder aufgebaut werden kann.
Mhm. Zusammengefasst, was ist die wichtigste Botschaft, die Sie den südkoreanischen Beamten über die deutsche Einheit und deren Realisierung seit 1990 mitgeben können? Mit welchem Handout gehen die nach Südkorea zurück?
Also vor allem Mut. Also das ist auch ganz wichtig. Also damalige Deutschland, also Mut gehabt haben, vor allem ja, also die Führer in der DDR. Also sie haben wirklich gewollt, also diese Wiedervereinigung, und auch aktiv daran gearbeitet. Und
unbedingt, ja.
Das ist für uns ganz wichtig. Also die Beamten als Fragen zuerst bei uns kommen, das war eine Absorption, und dann nachher, wenn sie nach Korea gehen, also sie feststellen, das war ein gewollt, eine aktive, also die Erfolg von Führer in der DDR. Das heißt, das ist keine Absorption, sondern eine Wille, von einem starken Wille und auch ein Mut von Ostdeutschen gewesen. Also jetzt schwer zu vermitteln ist, also welche Probleme in Deutschland zurzeit haben.
Aber da haben Sie uns ein wichtiges Wort mitgegeben, uns. Mut nämlich, den brauchen wir auch heute noch im Zusammenwachsen von Ost und West. Sangkuk Kim vom Institut für Koreastudien an der FU Berlin. Ganz großen Dank. Und hier ist nochmal ein kurzer Blick zurück in die Zeit der Mauerspringer, als Peter Schneider schon 1982 prophetisch schrieb:
Die Mauer im Kopf einzureißen wird länger dauern, als irgendein Abrissunternehmen für die sichtbare Mauer braucht. Pommerer und ich mögen uns noch so weit in unseren Wünschen von unseren Staaten entfernen, wir können nicht miteinander reden, ohne dass ein Staat aus uns spricht. Wenn ich ebenso spontan auf Mehrheiten poche, wie Pommerer ihnen misstraut, erweisen wir uns gleichermaßen als lernwillige Söhne des Systems, das uns erzogen hat. Die besitzanzeigenden Fürwörter ihr und wir, bei uns und bei euch, die bei jedem deutsch-deutschen Familientreff unterlaufen, sind nicht bloß die einfachen Kürzel, die Staatsbezeichnungen ersparen. Sie bezeichnen eine Art der Zugehörigkeit, die sich jenseits jeder politischen Option durchsetzt. Erst wenn die beiden Gesprächspartner die Lektion aufgesagt haben, die sich hinter dem Kürzel versteckt, kann ein Gespräch beginnen über ein Leben, das für jeden noch hinter der Mauer liegt.
Die Mauerspringer, also jene, die von West nach Ost zu springen versuchten, die sind längst Vergangenheit. Eine kuriose Fußnote der Geschichte. Rund um den Tag der Deutschen Einheit wird in Berlin gefeiert nach dem Motto: Nur mit euch, etwa 1 Million Besucher werden erwartet. Und viele werden sich auch anschreien, wenn rechte und linke Demonstranten wieder aufeinanderprallen. So ist das eben. Wenn diese Demokratie sich ruiniert, dann weniger nur die in diesen Tagen inflationär beschworene innere Spaltung, sondern sie ruiniert sich durch eigene Willensschwäche. Diese Analyse des Publizisten Rüdiger Altmann stimmte 1965, als er sie schrieb, und sie stimmt heute mehr denn je. Aber gefeiert wird rund um den 3. Oktober. Miriam Keuter war bei der Eröffnung dabei.
Es wird bunt, es wird laut und es wird ein Fest der Erinnerung. Dafür sorgt schon alleine eine Fotokollage am Brandenburger Tor. Dort sitzen wieder Menschen auf der Berliner Mauer und feiern, so wie 1989. Es ist aber nur eine Installation, 25 Meter hoch, und sie zeigt ein Bild aus dem Jahr des Mauerfalls. Und sie ist schon seit ein paar Tagen Nummer 1 unter den Selfie-Motiven in Berlin.
Schön und beeindruckend. Ich habe erstmal Gänsehaut bekommen, als ich es gesehen habe.
Coole Sache, also das nochmal so vor Augen geführt zu bekommen.
Wir haben es schon gesehen und haben es auch schon angeguckt, haben es auch schon fotografiert und finden es schön.
Eröffnet wird Deutschlands größte Party, wie es so schön heißt, vom Bundesratspräsidenten, Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller, der sich freut, Gastgeber für die zentrale Feier zu sein.
Die Ministerpräsidenten einzuladen hier nach Berlin, das alles zusammen ist schon etwas sehr Besonderes. Und man ist nur alle 16 Jahre Gastgeber, nur im Rahmen der Bundesratspräsidentschaft. Ich freue mich, dass es in diesem Jahr soweit ist.
Nur mit euch lautet das Motto. Ein Fest für die Menschen im Land soll es sein und die Botschaft zeigen, dass Demokratie nur gemeinsam möglich ist. Wie sie funktioniert, kann man vor historischer Kulisse erleben. Auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag präsentieren sich Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat. Die Verfassung auf die Probe stellt das Maxim-Gorki-Theater. Es hat 50 Berliner angeheuert und inszeniert das Grundgesetz als Theaterstück. Eine kleine Herausforderung, sagt Intendantin Sherman Langhoff.
In der ersten Szene werden alle 16 Bundesländer auch ausgesprochen. Nicht jedes ist melodisch so gut auszusprechen wie das andere, gerade die, die mit Bindestrich geschrieben werden. Also es wird sicher die eine oder andere Hürde geben.
Die 16 Bundesländer zeigen, was sie kulinarisch Anrecht drauf haben. In diversen Ausstellungen wird über Menschen und ihre persönliche Wendegeschichte erzählt. Und das ist gerade für junge Leute interessant, die den 3. Oktober 1990 nicht miterlebt haben.
Keine tiefere emotionale Bedeutung.
Wir sind nach 1990 geboren und dadurch war für uns es eigentlich immer schon eins. Und deswegen hat es vielleicht nicht den Stellenwert für uns wie für andere, weil wir es gar nicht sehen, als wäre es irgendwann getrennt gewesen.
Highlights sind die beiden großen Popkonzerte, umsonst und draußen direkt am Brandenburger Tor mit Musikern wie Nena, den Deutsch-Country-Rockern von The Bossos oder dem britischen Singer-Songwriter George Ezra. Sie werden auf der Bühne stehen mit vielen anderen und ein Fest machen aus dem Einheitstag, den Deutschland in diesem Jahr zum 28. Mal feiert.
Soweit die Berliner Einheitsfestivitäten. Nur der weltberühmte Club Berghain, der hat morgen zu. Aber in Chemnitz, da gibt es ein Stadthallenparkfest, ein Fest für Toleranz und Demokratie, finanziert von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die noch in der untergegangenen DDR geboren wurde und heute ein Lichtblick der SPD in der Großen Koalition ist. Die Einheit, sie eröffnete eben auch Chancen für Karrieren. Nur nicht für jeden. Das wissen Sie, Professor Markus Beuig, Historiker an der Uni Bochum. Sie haben über die Arbeit der Treuhand promoviert. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Hallo.
Die Treuhandhand war das Instrument, mit dem die Wirtschaft der DDR abgewickelt und transformiert wurde. Zwei Drittel der ostdeutschen Betriebe wurden privatisiert und es sollte schnell gehen. Wer hat das, diese Schnelligkeit der Treuhand, diktiert?
War ein Wunsch der Politik, die auch von diesen Ereignissen im Herbst 89 überrascht war, vor allem in Bonn, die Bonner Bundesregierung, die eben eine möglichst schnelle Überwindung des Staatseigentums, des sehr maroden Staatseigentums der DDR gewünscht hat. Und da hat man relativ plötzlich im Sommer 1990 oder relativ kurzfristig beschlossen, dass dies möglichst zügig passieren soll und dass dies möglichst auch mit Hilfe erfahrener Industriemanager und Unternehmer passieren sollte. Und die hat man dann versucht, ab dem Sommer 1990 zur Treuhand zu holen, damit diese dann möglichst zügig auch die Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft überführen können.
Diesem, ja, ich glaube, man kann sagen, Tsunami westdeutscher Manager konnte sich im Osten keiner entgegenstemmen. Mit welcher Einstellung kamen denn diese Westmanager in die neuen Länder?
Das ist eine hochspannende Sache. Es waren vor allem schon damals etwas ältere Manager mit einiger Erfahrung und die waren zum Teil motiviert durchaus durch patriotische Überlegungen. Viele von ihnen hatten familiäre Beziehungen in den Osten. Gerade so jemand wie Detlef Rohwedder ist da ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel, der ja ursprünglich aus Thüringen stammt. Also durchaus patriotische Motive, die da eine Rolle spielten. Aber auch die professionelle Perspektive ist hier sehr, sehr wichtig. Also viele Manager sahen gerade auch diese Aufgabe als sehr, sehr besonders an, als historisch einmalig und hatten das Gefühl, hier aktiv Geschichte mitgestalten zu können. Also auch die professionelle Challenge, wie man das damals auch schon genannt hat, war da eine wichtige Rolle. Für die jüngeren Westdeutschen, die kamen, da war das eher eine andere Motivlage. Hier war eher die Treuhandanstalt gerade ein Karrieresprungbrett, ein sehr frühes und natürlich auch eine sehr herausragende Verdienstmöglichkeit. Also da ging auch so ein Stück weit ein generationeller Riss durch die westdeutschen Manager. Aber insgesamt waren die Motive sehr viel vielfältig und erschöpfen sich eben nicht einfach im bloßen Zuverdienst.
Wir haben zu Beginn dieser Sendung über die unterschiedlichen Geruchswelten in Ost und West gesprochen. Ja. In vielen Ostbetrieben stank es buchstäblich, die waren nicht wettbewerbsfähig. Wussten das die dortigen Arbeiter und Angestellten etwa nicht?
Ich denke, die Arbeiter und auch viele Kader in der Planwirtschaft, die zum Teil auch bei der Treuhandanstalt dann später tätig waren, die hatten ein relativ realistisches Bild der Planwirtschaft. Man hat sich dann so auf gut Deutsch gesagt durchgewurstelt und hat versucht, den Betrieb am Leben zu halten. Auf der anderen Seite die Westmanager, die dann die Führung der Treuhandanstalt ab dem Herbst 90 übernommen haben, die waren dann erstmal regelrecht geschockt von dem Szenario, was sie erlebt haben. Also man hatte keine Telefone, die Infrastruktur war marode. Und auch die Gerüche, die Sie gerade erwähnt haben, werden gerade auch immer wieder von Zeitzeugen betont. Also der Gestank von Braunkohle, maroden Straßen, die stark verschmutzten Betriebsanlagen und so weiter. und so fort. Also man war, glaube ich, auch gerade auch auf Westseite ein Stück weit überrascht und dann auch überfordert, wie man dann eben mit diesem industriellen Erbe der DDR umgehen sollte, was in der Praxis, vor allem nach der Wirtschafts- und Währungsunion, viel weniger wettbewerbsfähig erschien, als man zuvor in Ost und West geglaubt hatte.
Einerseits sagen Sie, die meisten Leute wussten sehr wohl über die Mängel der Planwirtschaft und die Defizite Bescheid. Andererseits wird heute viel über die Gefühle der Selbstentwertung, vor allem älterer Ostdeutscher, geredet. Können Sie das durch Ihre Forschungen bestätigen?
Ja, absolut. Also wir haben im Prinzip eine zweigeteilte Debatte, wenn man so möchte. Also auf einer übergeordneten Perspektive wird sehr, sehr viel über die großen wirtschaftlichen Zahlen gesprochen. Und da wird oft erklärt, warum eben die Planwirtschaft marode war und warum eben so viele Betriebe überbesetzt war, warum es halt zu so starken Massenentlassungen und Schließungen kommen musste. Also das ist so die eine Ebene, eine erfolgswirtschaftliche Betrachtungsweise der Probleme, die natürlich auch gerade auf Seiten der Treuhandanstalt und der Bundesregierung verbreitet war. Auf der anderen Seite steht da aber, ich würde sagen, eher eine kulturelle Dimension, die sehr, sehr viel mit persönlichen Schicksalen, mit Entwertungserfahrungen, mit Verlustentwerterfahrungen zu tun hatte. Weil diese Betriebe waren eben nicht nur Betriebe, Unternehmen im westlichen, marktwirtschaftlichen Sinne, sondern das waren ganze soziale Welten mit Kindergärten, Ferieneinrichtungen und sozusagen auch die Knotenpunkte des gesellschaftlichen Lebens, gerade in der DDR. Und das ist natürlich auch ein Stück weit verloren gegangen, sehr, sehr plötzlich verloren gegangen im Jahr 1990 und in den Folgejahren. Und das hat kombiniert natürlich mit vielen Einzelschicksalen dazu geführt, dass für die Ostdeutschen, also für viele betroffene Ostdeutsche, gerade diese frühen 90er Jahre ein regelrechter Schock waren. Und das waren eben nicht nur materielle Fragen, die hat man ja dann durch Sozialtransfers auch ganz gut versucht abzufedern, sondern gerade auch Fragen der Kultur oder der Identität. Also wenn man eben auf einmal das Gefühl hatte, der Betrieb, in dem man 20, 30 Jahre gearbeitet hat, ist nun auf einmal geschlossen und verfällt als Ruine oder man wird eben arbeitslos. Und das hat, glaube ich, für viele Ostdeutsche vor allem auch einen kulturellen Schock bedeutet, den man sehr, sehr lange Zeit nicht so wirklich wahr und ernst genommen hat, würde ich sagen.
Andererseits haben wir die Sendung begonnen mit einem Ausschnitt von der Gruppe Silly. Alles wird besser und nichts wird gut. Bitte um kurze Antwort. Ist da was dran?
Das kann man so etwa sagen. Also das ist im Prinzip, das bringt ganz gut diese Ambivalenz auch dieser Transformationszeit nach der Wiedervereinigung auf den Punkt. Nachdem man mit den hohen Hoffnungen, Erwartungen im Herbst 90, also im Herbst 89 gestartet war, folgten dann in den frühen 90er Jahren dann die Mühen der Ebenen in Ost und West, muss man ja sagen. Und von daher bringt es dieses Zitat ganz gut auf den Punkt. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir jetzt auch gerade in der Öffentlichkeit dahin kommen, dass auch stärker, also diese Zeitphase auch etwas differenzierter betrachten zu können und eben weder als Erfolgs- noch als Misserfolgsgeschichte dann ein Stück weit vielleicht auch eine neue Geschichte erzählen zu können, die Ost und West vereinen kann.
Einschätzung des Zeithistorikers Markus Böck von der Uni Bochum. Besten Dank. Und das war der Tag vor der deutschen Einheit. Mein Name ist Claudia Sauter, aber das letzte Wort soll Manfred Krug haben, der Schauspieler, Schriftsteller und Sänger, der von fast allen Deutschen diesseits und jenseits der Elbe geliebt wurde, geboren in Duisburg, gestorben in Berlin im Oktober vor 2 Jahren. Ganz traurige Geschichte.
Da bist du ja, ich hab dich gesucht. Wo bitte sehr kommst du her? Ich habe dich vom Dach bis zum Keller verflucht. Nun tu nicht so, als wärst du ein Schaf. 3 Tage lang war mir bang. Und in der Nacht fand ich wegen dir keinen Schlaf. Aber nun ist alles okay. Ich geh schon los und kauf dir ein Frikassee und eine Sprotte und ein bisschen Filet. Mein Schatz, nimm Platz.